Also, die Dienstgaben. Wir sind bei Teil 11 angekommen. Und das ist auch bereits der letzte Teil hier heute Abend von dieser wieder ziemlich langen Serie über die Dienstgaben, über die Ämter des fünffältigen Dienstes, wie wir sie lesen in Epheser 4, Vers 11, wo Paulus aufzählt, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das sind die fünf Dienstgaben, wie wir sie kennen. Und auch über das Amt des Lehrers, zu dem wir heute Abend kommen werden, könnte man viel, viel mehr sagen, als ich heute Abend sagen werde. Ich habe in der Vorbereitung einen riesigen Fundus an Schriftstellen gesehen und mich hat es gereizt, eigentlich noch einmal einen zweiten Teil zu machen über dieses Amt des Lehrers, aber ich lasse das bleiben, weil ich habe mir fest vorgenommen, im Laufe des Januar eben fertig zu werden mit dieser ganzen Serie, damit wir im Februar etwas Neues anfangen können. Das ist auch so ein Spleen von mir, ja, dass ich manchmal einfach möchte, dass etwas fertig ist, damit etwas Neues anfangen kann. Und ihr dürft euch schon freuen auf das, was danach kommt. Es wird sehr gut werden. Epheser 4, Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Und wie ich euch schon mehrmals, glaube ich, gesagt habe, ist es im griechischen Grundtext so, dass vier von diesen fünf Ämtern von einem bestimmten Artikel begleitet werden im Grundtext. Also mit anderen Worten, Paulus sagt eigentlich, und er hat die einen als die Apostel gegeben und andere als die Propheten, andere als die Evangelisten, andere als die Hirten und Lehrer. Denn der Lehrer ist das einzige Amt oder der einzige Dienst, der im Grundtext nicht von einem bestimmten Artikel begleitet ist. Das heißt, es ist dort gar kein Artikel, denn im Griechischen gibt es nur bestimmte Artikel. Also immer dann, wenn im griechischen Grundtext kein Artikel steht, dann kannst du dort entweder den unbestimmten setzen, nämlich ein, eine, einer, oder gar kein, je nachdem, was die Grammatik verlangt, beziehungsweise der Sinnzusammenhang. Und aus diesem Umstand haben manche Ausleger des Neuen Testaments geschlossen, dass der Hirte und der Lehrer in ein und derselben Person sich vereinigen. Und mir hat das lange widerstrebt, irgendwie diese Vorstellung, wo wir doch jetzt immer vom fünffältigen Dienst geredet haben, jetzt sollte es auf einmal nur noch der vierfältige Dienst sein, sozusagen. Ich konnte damit nicht so richtig etwas anfangen zu Beginn. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, je länger ich mich mit diesem Zusammenhang beschäftigt habe, desto klarer ist mir geworden, dass es sehr wahrscheinlich in der Tat so ist. Ich will es nicht als eine absolute Aussage hinstellen. Ich will nicht sagen, es ist immer so. Ich will nicht sagen, es gibt das Amt des Lehrers nicht auch als eigenständiges Amt. Ich glaube, so weit dürfen wir nicht gehen. Aber in aller Regel ist ein Pastor auch ein Lehrer. Und der Umkehrschluss lautet, ein Lehrer ist immer auch noch etwas anderes, etwas mehr als ein Lehrer. Ich kenne wenige Leute, von denen ich mit Überzeugung sagen würde, sie sind einfach nur Lehrer. Und ich rede nicht von Lehrern in eurem Sinn heute Abend. Ja? Ich rede nicht von Grundschul- und Oberstufen- und Sekundarschullehrern. Das kann man sein und das ist eine Profession, die ihre Würde und ihre Ehre und ihre Berechtigung hat. Wir reden heute Abend von biblischen Zusammenhängen. Eine Person, die das Amt des Lehrers innehat, fungiert in aller Regel auch noch in einem anderen Amt. Und so ist es nicht nur so, dass der Pastor meistens auch ein Lehrer ist, sondern es ist auch so, dass ein Lehrer oft ein Apostel ist, ein Evangelist ist, ein Hirte ist, oder ein Prophet ist. All diese Möglichkeiten sind denkbar. All diese Verknüpfungen sind grundsätzlich möglich. Und das ist etwas, was wir unbedingt verstehen müssen, nämlich, dass auch ein Apostel, ein Prophet, nicht nur das tut, was seinen spezifischen Dienst und seinen spezifischen Auftrag ausmacht, sondern er lehrt auch. Er lehrt immer das Wort. Dieses Buch, was wir empfohlen haben von Kenneth Hagin, Apostel, Propheten und Pastoren, Dort sagt er wiederholt und betont das sehr, dass wir von der falschen Vorstellung wegkommen müssen, dass diese Dienstgaben auf irgendwelchen Geistesgaben oder Wunderwirkungen sich aufbauen. Also mit anderen Worten, ein Prophet ist jemand, der immer nur weissagt. Oder ein Evangelist ist jemand, der immer nur Wunder tut. Wenn du nichts anderes hast als das, dann hast du zu wenig. Dann hast du zu wenig, um einen Dienst darauf aufzubauen. Wir müssen das verstehen, die Gaben des Geistes sind auch bei jemandem, der im vollzeitlichen Dienst steht, der also in einem der fünf Ämter agiert. Die Gaben des Geistes sind nicht immer da. Ich kann die Gaben des Geistes nicht abrufen. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, so, jetzt wirken wir mal ein bisschen in den Gaben des Geistes. Sondern das ist immer so, wie der Geist will. Und das ist bei jeder anderen Dienstgabe auch so. Natürlich, im Amt des Propheten könnte man sagen, dass diese Gaben des Geistes mit größerer Regelmäßigkeit und in einer höheren Potenz vorkommen. Das ist schon so. Aber auch ein Prophet hat die Gaben des Geistes nicht abrufbar. Und pass auf, wenn Leute sich präsentieren, die das quasi tun. Die über eine ganze Versammlung weissagen können, für jede einzelne Person. Die für ganze Bibelschulklassen weissagen können, der Reihe nach. Nimm dich in Acht, wenn solche Leute auftreten. Spätestens bei der 35. Person nimmt die Salbung rapide ab. Ich habe es erlebt. Ich weiß, von was ich rede. Diese Dinge sind, wie der Geist will. Und deswegen tut jedes Amt des fünffältigen Dienstes gut daran, neben der spezifischen Aufgabe oder der spezifischen Begabung, die Gott ihm gegeben hat oder ihr gegeben hat, auch noch es zu verstehen, das Wort zu lehren. Denn mit dem Lehren des Wortes bist du immer auf der sicheren Seite. Mit dem Lehren des Wortes bist du immer auf der sicheren Seite. Und wenn wir uns erinnern, wozu diese Dienstgaben eigentlich gut sind, nämlich zur Auferbauung, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, dann verstehen wir diesen Zusammenhang noch besser. Denn wodurch werden wir ausgerüstet zum Werk des Dienstes? Indem wir belehrt werden über unsere Berufung, indem wir belehrt werden über unsere Aufgaben, über unsere Verpflichtungen, über unsere Vorrechte. All das hat mit Lehre zu tun. Das kommt nicht durch die Gaben des Geistes zu uns. Natürlich kann es sehr ermutigend und motivierend sein und inspirierend sein, wenn ein Prophet über dir weissagt und zu dir redet und dir einen großen Dienst prophezeit. Aber damit du in diesen Dienst irgendwann eintreten kannst, brauchst du ein bisschen mehr als diese Weissagung. Du brauchst Leute, die dich womöglich über Jahre belehren, was der Dienst, der dir da geweissagt worden ist, alles beinhaltet. Und wie du selbst dich als Person verändern und wachsen musst, damit du in diesem Dienst überhaupt stehen kannst. All das kommt wiederum durch Lehre zu dir. Und deswegen könnte man sagen, ein guter Prophet ist auch einer, der lehrt. Ein guter Evangelist ist einer, der auch lehren kann. Reinhard Bonnke kann wunderbar lehren über verschiedenste Themen. Jan Eriksen kann lehren über Evangelisation. Natürlich, in aller Regel werden diese Ämter über ihr Fachgebiet lehren. Das ist auch gut so. Ich meine, von wem möchtest du etwas hören über das Amt des Apostels? Von mir, einem Theoretiker? Ja, vielleicht auch. Aber am liebsten möchtest du über dieses Amt etwas hören von einem Apostel, der dir aus erster Hand berichten kann und darüber lehren kann, was dieses Amt alles beinhaltet und bedeutet. Das Amt des Lehrers. Wieder ist Jesus unser Hauptvorbild. Jesus, der den ganzen fünffältigen Dienst in sich vereinigt, er ist der Apostel, er ist der Prophet, er ist der Evangelist, er ist der Hirte und er ist der Lehrer. Ich habe gestaunt, wie sehr Jesus das Amt des Lehrers verkörpert. Vielleicht fast noch mehr als jedes andere Amt wird dieses Amt in seinem Zusammenhang erwähnt. Du würdest staunen, ich kann nur einen Bruchteil der Schriftstellen heute Abend vorbringen, die ich in diesem Zusammenhang gefunden habe. In der Person von Jesus, wie er gelehrt hat, was seine Lehre bewirkt hat, wie oft er Lehrer genannt wurde. Du erinnerst dich, das hebräische Wort Rabbi bedeutet nichts anderes als Lehrer. Lasst mich einmal einige Stellen euch zeigen hier. Matthäus 26, Vers 18. Er aber sprach, geht in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm, der Lehrer sagt, meine Zeit ist nahe, bei dir halte ich das Passa mit meinen Jüngern. Der Lehrer sagt, mit anderen Worten, Jesus nannte sich selbst einen Lehrer. Der Lehrer sagt, Jesus nannte sich selbst einen Lehrer. Wir stellen fest, im Dienst von Jesus, du findest das in den Evangelien, alle sämtliche Personengruppen, mit denen Jesus es zu tun hatten, nannten ihn ein- oder mehrmals Lehrer. Er selbst nannte sich Lehrer. Wir kommen zur nächsten Stelle. Markus 9, Vers 38. Johannes sagte zu ihm, Lehrer, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus, nennt ihn Lehrer. Er nennt ihn Lehrer. Also die Jünger nannten Jesus Lehrer. Deswegen übrigens werden sie überhaupt Jünger genannt. Weil Jesus ein Lehrer war, konnten sie Jünger sein. Denn ein Jünger ist nicht einfach ein Nachfolger, sondern ein Jünger ist ein Schüler. Ein Jünger, ein Mathetes, das griechische Wort bedeutet nichts anderes als Schüler. Schüler eines Lehrers. Schüler eines Meisters. Die Jünger konnten nur Jünger sein oder Schüler sein, besser gesagt, weil Jesus ein Lehrer war. Lukas 2, Vers 46. Lukas 2, Vers 46, das ist jetzt, ich springe hier ein bisschen in der Chronologie. Hier sehen wir, wie Jesus selbst mit Lehrern umging. Und es geschah, dass sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden, den 12-jährigen Jesus, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Der 12-jährige Jesus, der mit seinen Eltern wie jedes Jahr nach Jerusalem gezogen war, um das Passa zu feiern, blieb einfach dort. Er ging einfach nicht mit seinen Eltern nach Hause, ein 12-Jähriger. Und als sie ihn schließlich fanden, sie suchten ihn zuerst in der Reisegesellschaft, sie suchten ihn unter den Freunden und in der erweiterten Familie. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie selbst nach Jerusalem zurück. Und als sie ihn schließlich im Tempel fanden, sagte Jesus mit der größten Selbstverständlichkeit, wisst ihr denn nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Saß da mitten unter anderen Lehrern und hörte ihnen zu und befragte sie. Und wie wir an anderen Stellen lesen, sahen diese Lehrer, dass er große Weisheit und Erkenntnis hatte. Wir sehen hier, dass Jesus von früher Kindheit an unter Lehrern war. Seht ihr, Jesus im Alter von 12, ich meine, das ist ja so das Alter, spätestens, ja, wo man das Gefühl hat, man hat die Weisheit mit Schöpfkellen gefressen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass dieses Alter heute schon viel früher anfängt. Also mein Sohn Jeremy, der kann manchmal mir gegenüber auftreten, wie wenn er die Weisheit mit Schöpfkellen gefressen hat und ich bin der alte Dummkopf. Aber im Alter von 12 Jahren war Jesus nicht anmaßend. Er tat nicht so, wie wenn er nichts mehr brauchte. Er setzte sich nicht über alles hinweg, was Konvention war. Er setzte sich nicht über alle Lehrer einfach hinweg und sagte, ich bin der Sohn Gottes, also wenn es irgendjemand weiß, dann bin ich so. Sondern er saß bei diesen Lehrern und ich bin überzeugt davon, er tat das nicht pro forma. Er tat das nicht, um eine Prophetie zu erfüllen. Sondern er tat das, weil ihn das, was diese Leute redeten, tatsächlich interessierte. Weil er das hören wollte, was diese Leute lehrten. Weil er selbst in diesem wachsen wollte. Nun, wenn Jesus es sogar für nötig befand, unter Lehrern zu sitzen und diese Lehrer zu ehren, wie viel mehr sollte das bei uns der Fall sein? Wie viel mehr werden wir darauf angewiesen sein, unter Lehrern zu sitzen? Wir lernen niemals aus. Amen. Auch selbst wenn du schon lange selbst Lehrer bist, wirst du immer wieder unter Lehrern sitzen. Wisst ihr, wie sehr ich es genieße, mindestens einmal im Jahr, aber eigentlich öfters, an irgendwelchen Konferenzen zu sein und mich belehren zu lassen? Wisst ihr, wie sehr ich das genieße? Wie sehr ich das auch brauche? Ich meine, vielleicht wirke ich manchmal so, aber ich habe die Weisheit auch nicht mit Schöpfkellen gefressen. Und ich schaue gerne auf zu Leuten, die mehr Erfahrung haben, die länger im Dienst sind, die Dinge tiefer studiert haben, intensiver studiert haben, die eine bessere Ausbildung genossen haben als ich. Ich sitze gerne unter solchen Leuten. Jesus war so, er schätzte und ehrte das Amt des Lehrers und das sollten wir auch tun. Ganz grundsätzlich, wir haben oft diese falsche Vorstellung von Jesus, der immer auf Kollisionskurs lief mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Das war nicht so. Grundsätzlich ehrte er diese Leute. Eigentlich wollte er sie gewinnen. Und jedes Mal, wenn einer kam von ihnen, der ein bisschen Verstand hat und ein bisschen Weisheit an den Tag legte, wie zum Beispiel Nikodemus, der war immerhin so demütig, dass er kam und sich belehren ließ, dann war Jesus gerne bereit, Dinge zu erklären. Jesus hatte nur dann Konfrontationen mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, wenn von vornherein klar war, dass sie keinen Millimeter von ihrer Position weichen würden und dass sie nur gekommen waren, um ihn in irgendeiner Aussage zu fangen. Weil sie sowieso schon wussten, ja, das kann ja nicht von Gott sein. Dann lief Jesus auf Kollisionskurs mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Aber nicht, wenn sie ernstlich fragten. Nicht, wenn sie bereit waren, sich verbessern zu lassen. Das ist natürlich eine hohe Schwelle für einen Schriftgelehrten, sich korrigieren zu lassen, aber es gab solche. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesus an einer Stelle gesagt hat, dass ein Schriftgelehrter, der ein Jünger des Königreiches der Himmel geworden ist, aus seinem Schatz Altes und Neues hervorbringt. Das ist eine ideale Kombination, könntest du sagen, von jemandem, der den ganzen Schatz des Alten hat. Und jetzt hat er auch noch das Neue, nämlich den Geist, die Salbung dazu. Und jetzt bringt er eine wunderbare Mischung zusammen, die man eben vor allem oder hauptsächlich bei Leuten finden, die sehr gut unterrichtet sind aus den Schriften. Es ist ein großer Segen, ich sag's euch, wenn jemand, der Theologie studiert hat, sich dann bekehrt. Wenn jemand, der die Ursprachen kennt, sich bekehrt und aus diesem Schatz etwas hervorbringt. Johannes 3, Vers 2, jetzt sind wir bei Nikodemus. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Auch die Schriftgelehrten und Pharisäer, auch diejenigen, die Jesus nicht wohlgesonnen waren, sie anerkannten, dass Jesus ein Lehrer war. Sie wussten es. Und Nikodemus spricht hier ja nicht nur für sich, sondern er spricht auch für seine Kollegen. Wenn er sagt, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Sie wussten es, aber sie wollten es nicht wahrhaben oder sie wollten es nicht akzeptieren oder sie wollten sich nicht belehren lassen von ihm, außer Nikodemus. Und er hatte seine liebe Mühe, mit dem mitzuhalten, was Jesus lehrte. Ihr erinnert euch, von Neuem geboren werden? Wie soll denn jemand, der alt ist, ein zweites Mal in den Leib seiner Mutter zurückkehren? Von was redet dieser Rabbi hier? Seltsame Lehre. Noch nie gehört. Und dann kommt dort Jesus und sagt zu ihm, du bist ein Lehrer Israels und verstehst diese Dinge nicht? Johannes 13, Vers 13. Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und ihr sagt recht, denn ich bin es. Hier bestätigt Jesus wieder, dass er ein Lehrer ist. Und nicht nur ein Lehrer, sondern auch ein Herr. Mit anderen Worten, jemand, dessen Lehre man tunlichst befolgen sollte oder nach dessen Lehre man sich richten sollte, weil er nicht einfach nur ein dahergelaufener Lehrer ist, sondern gleichzeitig auch noch Herr. Und beachte, dass das mit dem Lehren kommt immer zuerst. Wir sehen das nachher auch noch an anderen Stellen. Das Lehren kam bei Jesus an erster Stelle. Ihr nennt mich Herr und Lehrer, hätte er auch sagen können, wenn er das Herrsein hätte betonen wollen. Er sagt aber, ihr nennt mich Lehrer und Herr. Also Jesus war in erster Linie ein Lehrer. Johannes 20, Vers 16, eine Stelle nach der Auferstehung. Johannes 20, Vers 16, Jesus spricht zu ihr, Maria, sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni. Und hier sagt uns die Übersetzung, was dieses Rabuni bedeutet. Das heißt Lehrer. Maria, als sie den Auferstandenen zum ersten Mal wieder zu Gesicht bekommt, fällt ihr nichts Besseres ein, als ihn Lehrer zu nennen. Es fällt dir nichts Besseres ein, in Anführungszeichen, als ihn einen Lehrer zu nennen. Mein Lehrer, Gott sei Dank bist du wieder da, mein Lehrer, jetzt kann es weitergehen, jetzt werde ich weiterhin deine Lehre empfangen können, ich brauche deine Lehre. Du warst mir ein Lehrer, dessen Lehre mich befreit hat, dessen Lehre mich weitergebracht hat, dessen Lehre mich erlöst hat, könnte man sagen. Deswegen war sie so froh, diesen Mann wieder zu sehen. Sie hätte ja auch sagen können, oh, du Auferstandener. Oder mein Herr und mein Gott. Aber sie sagt, Rabuni, mein Lehrer. Dieses Amt, in dem Jesus stand, ist ein sehr wichtiger Aspekt seines irdischen Dienstes. Und nicht nur seines irdischen Dienstes, sondern auch seines jetzigen Dienstes. Denn er hat unmittelbar mit seinem Gehen von dieser Erde einen neuen Lehrer gesandt, nämlich den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit, ist dazu da, uns zu lehren, uns in alle Wahrheit zu leiten. Die Verlängerung des Lehrers Jesus. Jesus lehrte. Matthäus 4, Vers 23. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen, und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und das ist nicht die einzige Stelle. Ja, es gibt mehr als genug Stellen, wo genau das gesagt wird, dass Jesus herumzog und lehrte, dass Jesus in ihren Synagogen lehrte, dass Jesus die Volksmengen lehrte, dass er einzelne Personen lehrte. Es gibt x Stellen, die das bestätigen, und die meisten Stellen, wo mehr als ein Begriff vorkommt, halten genau diese Reihenfolge ein. Nämlich erstens, er lehrte, zweitens, er predigte und drittens, er heilte. Und in der charismatischen Bewegung sind wir so begeistert über das Heilen, dass wir die Reihenfolge am liebsten umkehren würden. Oder du könntest das Heilen hier auch ersetzen durch Wunderwirken. Wir erwarten von Jesus, dass er Wunder wirkt. Wir denken, ja, Jesus ist ein Wunderwirker gsi, ein Wundermann. Oh, Jesus, tu einige Wunder für uns. Und wir sind nicht bereit, die Reihenfolge einzuhalten und ihn zuerst einmal lehren zu lassen. Und ihn dann predigen zu lassen. Als erstes lehrte er, als zweites predigte er und als drittes heilte er. Denen, die seiner Lehre zuhörten, denen, die sich von seiner Predigt animieren und motivieren ließen, diejenigen wurden schließlich auch geheilt. Ich habe lange nicht verstanden, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Lehren und Predigen. Für mich floss das beides immer so zusammen. Und ich glaube, es ist ein fließender Übergang. Man kann nicht genau sagen, wo das eine aufhört und das andere anfängt. Aber es gibt einen Unterschied. Zu lehren bedeutet im Grunde genommen eine Wahrheit deutlich machen, eine Wahrheit herausstellen, eine Wahrheit erklären, eine Wahrheit feststellen. Und zu predigen bedeutet, diese Wahrheit zu nehmen und sie in einer Art und Weise proklamieren, dass die Leute, die es hören, diese Wahrheit annehmen wollen. Aber wie gesagt, ich glaube, so streng kann man die beiden nicht trennen. Sondern oftmals ist es ein fließender Übergang zwischen Lehre und Predigt. Ich bin mir relativ sicher, dass wir hier oftmals sowohl an den Mittwochen als auch an den Sonntagen eine Mischung haben aus Lehre und Predigt. Dann Markus 6, Vers 34, ein bekannter Vers. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Hier sehen wir wieder diesen Zusammenhang zwischen dem Hirten und dem Lehrer. Jesus, der sah, dass sie keinen Hirten haben, versteht ihr, wenn wir das lesen, dann ist da nicht ein riesiger Zeit- oder Gedankensprung darin. Jesus sieht, dass sie keinen Hirten haben, aber weil er selbst kein Hirte ist, sondern ein Lehrer, fängt er an, sie zu lehren. Nein, sondern Jesus lehrte sie vieles, weil er wusste, dass das der Aufgabe des Hirten in dieser Situation entspricht. Es entsprach der Aufgabe eines Hirten hier, die Volksmengen vieles zu lehren. Jesus musste sie zuerst einmal mit Wahrheit bekannt machen. Er musste ihnen ein gewisses Maß ein großes Maß, könnte man sagen, an Wahrheit darreichen, um sie angemessen führen und leiten zu können. Verstehst du, wenn jemand sich neu bekehrt, wenn jemand den Weg zum Herrn Jesus findet und anfängt, in die Gemeinde zu kommen, du brauchst Lehre, 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 Lehre. Ein großer Mangel, den ich hatte in den ersten 7 Jahren meines Glaubenslebens, war mangelhafte Lehre. Ich hatte Lehre über gewisse Grundfragen des christlichen Glaubens, aber über viele Bereiche, von vielen Dingen hatte ich keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was Gnade ist. Keine Ahnung, wofür der Heilige Geist da war. Keine Ahnung über die Gaben des Geistes. Keine Ahnung über das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Keine Ahnung über die Autorität des Gläubigen. Nichts von alledem habe ich gewusst und gehört. Und deswegen strauchelte und stolperte ich durch mein christliches Leben. Manchmal mehr schlecht als recht. 7 Jahre, es waren 7 Trauerjahre, ich sag's euch. Ich habe oft gedacht dann im Nachhinein, ja, über 7 Brücken musst du gehen. 7 dunkle Jahre überstehen. Quatsch. Es hätte nicht so sein müssen. Und deswegen, als wir uns überlegt haben, was wir tun wollen, meine Frau und ich, als wir in Berlin die Bibelschule abgeschlossen hatten und sich dort nicht so recht eine Tür öffnen wollte, längerfristig, und der Herr anfing zu uns zu reden, wir sollten zurückkehren in die Schweiz, da war für mich eigentlich sehr schnell klar, dass das mit Lehre zu tun haben würde. Und dass ich in der Stadt, aus der ich kam, Lehre bringen wollte. Dass ich zurückkehren würde dorthin und Lehre bringen wollte. Das an Lehre, was mir geholfen hatte, aus meinem Dilemma herauszukommen. Und ich war wirklich in einem Dilemma, ihr könnt es mir glauben. Ich war im Englischen sagt man, a failure somewhere to happen. Also ein Versager, der irgendwo hinkommt, um wieder ein Versager zu sein. So war ich. Ich habe nichts auf die Reihe gekriegt, längerfristig. Bis ich anfing, die richtige Lehre zu hören. Bis ich anfing, das Wort in einer Art und Weise gelehrt und gepredigt zu bekommen, die wirklich Substanz hatte und mir etwas beibracht und etwas mitgab, was mich befähigte, aus meinen Problemen herauszutreten. Bis dahin hatte ich immer nach außen Ausschau gehalten, um Hilfe zu bekommen. Ich habe immer gedacht, irgendwo da draußen ist eine Person oder ein Ereignis oder ein Umstand, der mich befreien wird. Ich bin von Pontius zu Pilatus gelaufen. Ich habe die verrücktesten Dinge getan, um Hilfe zu bekommen. Aber niemand konnte mich aus bestimmten Dingen befreien und mir helfen, bis ich die Wahrheit erkannt und die Wahrheit mich frei gemacht hat. Seine Lehre war in Vollmacht. Wir sind immer noch bei Jesus. Markus 1, die Verse 22 und 27. Hier heißt es ganz am Anfang des Dienstes von Jesus. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre. Worüber erstaunten sie? Über seine tolle Frisur? Über seinen wunderbaren Kaftan? Nein, sondern sie erstaunten über seine Lehre. Sie erstaunten über das, was er sagte. Und im Griechischen ist diese Formulierung noch viel stärker, als sie hier im Deutschen übersetzt ist. Du könntest sagen, und sie verwunderten sich über alle Maßen über seine Lehre. Sie waren völlig aus dem Häuschen, sie waren total perplex über seine Lehre. Und auch das ist eine Formulierung, die uns mehr als einmal, mehr als zweimal, mehr als dreimal begegnet in den Evangelien. Es heißt wieder und wieder und wieder, dass die Leute erstaunten über die Lehre Jesu, über das, was er lehrte. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Oh. Ein kleiner Seitenhieb hier musste sein von Markus, der das Ganze hier aufzeichnet. Ein kleiner Seitenhieb gegen die Schriftgelehrten. Die lehrten zwar auch, Lehre war auch ihre Domäne, aber sie lehrten trocken, langweilig, gesetzlich, ohne Kraft, ohne Ziel, als Selbstzweck. Sie lehrten, weil man lehrt, ja. Ich meine, es ist ein hohes Ziel, im Judentum ein Rabbiner zu sein. Nur welches Ziel hast du damit verbunden, ein Rabbiner zu sein? Möchtest du Rabbiner werden als Selbstzweck? Oder möchtest du Rabbiner sein, weil du etwas zu lehren hast? Und versteht mich richtig, es gibt viele jüdische Rabbiner, die haben wirklich etwas zu sagen. Die haben wirklich etwas zu sagen, von denen könnten auch wir viel lernen. Ich sag's euch, es gibt viele Rabbiner im Judentum, von denen könnten wir sehr viel lernen. Ich kenne einen amerikanischen Rabbiner, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe einiges von ihm gelesen. Da gehen dir die Augen auf über bestimmte Sachen. Da ist eine Erkenntnis über biblische Themen, wie man es im Leib Christi manchmal suchen kann. Diese Leute kennen einen guten Teil der Wahrheit auch. Leider kennen sie den Messias noch nicht. Aber das kann ja noch kommen. Er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und dann Vers 27. Und sie entsetzten sich alle. Sie entsetzten sich. Was für ein Wort im Zusammenhang mit Lehre. Sodass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht? Und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm. Wir sehen hier einen wichtigen Zusammenhang zwischen der Lehre Jesu und seiner Vollmacht und seinem Wirken, seinem übernatürlichen Wirken. Jesus trieb Dämonen aus. Aber wir haben oft diese falsche Vorstellung, wieder wie vorhin, dass Jesus in eine Synagoge kam, er musste kein Wort sagen und schon fuhren die Dämonen aus. Nein, sondern die Dämonen fuhren aus, nachdem er gelehrt hatte. Die Dämonen fuhren aus, nachdem er gesprochen hatte. Nachdem er das Wort gelehrt hatte, da fuhren die Dämonen aus oder machten sich bemerkbar. Erst einmal. Das Lehren kam auch hier wieder zuerst. Eine neue Lehre mit Vollmacht und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm. Manchmal oder eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, gab es im Leib Christi in manchen Teilen so diese falsche Vorstellung, dass ein Lehrer oder das Amt des Lehrers eher so etwas Trockenes ist. Ein Lehrer ist der hat 7 Punkte und zu jedem Punkt 5 Unterpunkte, Römisch 1 und dann A, B, C, D, E und dann Römisch 2, A, B, C, D, E, Römisch 3, A, B, C, D, E, Römisch 4, A, B, C, D, E. Und dann geht der haarklein und genauestens nach der Schrift vor, fängt bei Adam und Eva an und hört bei Offenbarung 22 auf, um ein bestimmtes biblisches Thema zu erklären. Und er redet hauptsächlich über alttestamentliche Zusammenhänge oder Endzeit. Oder er lehrt Griechisch oder sonst irgendetwas Langweiliges. Diese Vorstellung hatten manche Leute. Aber das ist nicht das biblische Bild eines Lehrers. Sondern wenn du das biblische Bild eines Lehrers haben willst, dann schau dir Jesus an. Dann schau dir an, was die Lehre und das Lehren Jesu bewirkt hat. Und zwar unmittelbar. Lehren ist nicht eine langweilige Angelegenheit. Und auch wenn ein Lehrer einmal Römisch 1, 2, 3 und A, B, C, D, E bringt, dann muss es trotzdem nicht langweilig sein. Dann kann es trotzdem voller Kraft und Vollmacht sein und unmittelbare Wirkung haben in deinem Leben. Weißt du, es sind nicht immer die Leute, die von den Wundern reden, die Wunder tun. Das Amt des Lehrers im Neuen Bund. Wir verlassen jetzt den Dienst Jesu und verbringen den Rest unserer Zeit, die wir noch haben, mit dem Neuen Testament nach der Auferstehung Jesu. Eigentlich reden wir ja vom Amt des Lehrers im Neuen Bund, also sprich, seitdem Jesus gestorben, auferstanden und in den Himmel gefahren ist. Das, was er danach gegeben hat, nämlich das Amt des Lehrers, das nur möglich und denkbar geworden ist, weil Jesus von den Toten auferweckt worden ist. Und wenn du den fünffältigen Dienst so besser verstehen kannst, Jesus hat sich selbst multipliziert und quasi aufgeteilt auf all diese verschiedenen Leute, die in diesem fünffältigen Dienst standen und stehen. Wenn jemand ein Lehrer ist, wenn jemand ein Prophet ist, wenn jemand ein Hirte ist, dann ist Jesus das durch ihn. Denn auch ein Lehrer im biblischen Sinne kannst du nicht aus eigener Begabung sein. Auch das ist nur möglich durch die Salbung des Heiligen Geistes. Kenneth Hagin erzählt immer, wie der Herr ihn dazu berufen hat, dieses Amt des Lehrers auszufüllen. Und er sagt immer, er war bis dahin nur in Anführungszeichen ein Prediger. Ein Prediger, ein feuriger Prediger, der mit seinen Armen schwingen konnte wie Windmühlenflügel, der spuckte und spie und schrie und tat und machte. Und dann hat der Herr ihm eines Tages gesagt, waren so bestimmte Versammlungen, die er halten sollte. Und zwar war er in einer Gemeinde, wo die Leute erwarteten, dass die Frau des Pastors auch lehrte. Sie erwarteten einfach, dass die Frau des Pastors die Ladies Bible Class lehrte, also die Frauenbibelstunde. Das sollte die Frau des Pastors machen. Aber weil seine Frau kategorisch nicht lehrte, musste er das übernehmen. Und ihm graute davor. Und der Herr sagte ihm dann, tu es und ich werde dich dazu einsetzen und salben. Und genau so kam es. Als Kenneth Hagin dann anfing zu lehren, kam ein Mantel über ihn. Er beschreibt das, wie wenn ein Mantel auf ihn gelegt wurde und warmer Honig über ihn lief. Und von diesem Tag an stand er im Amt des Lehrers und konnte lehren wie nie zuvor. Und das Predigen kam ihm mehr und mehr abhanden. Also dieses Windmühlenflügelhafte mit den Armen schwingen, meinte er damit. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Apostelgeschichte 2, Vers 42, als eine Einstiegsstelle hier für den zweiten Teil. Sie verharrten aber, wer sind sie? Die Gläubigen. In der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Worin verharrten die ersten Gläubigen? Was wird uns hier an erster Stelle genannt? Sie verharrten aber in der Lehre. In welcher Lehre? In der Lehre der Apostel. Mit anderen Worten, die Apostel lehrten. Was taten sie? Sie lehrten. Sie reisten damals noch nicht herum und gründeten neue Gemeinden, sondern sie bauten erst einmal das auf, was vor Augen war, nämlich die Urgemeinde. Und wie taten sie das? Indem sie lehrten. Ich meine, stell dir vor, wie viel an Lehre notwendig war zur damaligen Zeit. Wie viel an Lehre notwendig war. Sie waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Jetzt hatten sich am Pfingsttag 3000 Leute bekehrt, die von nichts wussten. Die hatten keine Ahnung, wer Jesus ist. Sie glaubten, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie hatten keine Ahnung, wer Jesus war, was er gelehrt hatte, wofür er stand, was dieser Glaube bedeutete und so weiter und so fort. Also mussten die Apostel lehren. Und das taten sie auch. Und in dieser Lehre blieben die Gläubigen. Suchst du ein Rezept für Erweckung? Suchst du ein Rezept für Gemeindewachstum? Wie es die Urgemeinde erlebt hat? Dann tu bitte eins nicht. Verwirf niemals die Lehre. Ich meine, moderne Erweckungsbewegungen, die mögen alle ihr Gutes haben. Moderne Bemühungen, Bestrebungen, Erweckung herbeizuführen durch Gebet und Lobpreis und alles Mögliche, mag alles Wahrheit dran haben. Aber eine Sache muss man bemängeln an vielen dieser Bewegungen, nämlich, dass sie mit der Lehre gebrochen haben. Sie sagen, ja, wir brauchen keine Lehre. Was wir brauchen, ist die Kraft Gottes. Was wir brauchen, ist Liebe. Was wir brauchen, ist Erweckung. Ja, wie kommt Erweckung zustande? Wie kannst du Erweckung am Brennen halten, wenn sie einmal da ist? Durch Lehre. Sie blieben worin? In der Lehre der Apostel. Sie sagt nicht, ja, jetzt wissen wir alles, jetzt können wir so weitermachen. Nein, sie blieben in der Lehre. Propheten und Lehrer. Das war jetzt Punkt A übrigens. Apostelgeschichte 13, Vers 1. Ich bin ein Lehrer, ich gebe es zu. Römisch 1, A, B, C, D, E. So sieht das ganz oft aus. Apostelgeschichte 13, Vers 1. Es waren aber in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer. Und jetzt werden 5 Namen aufgezählt. Barnabas und Simeon, genannt Niger. Das dürftest du heute auch nicht mehr sagen. Dieser Mann war offensichtlich ein Schwarzer, den man damals noch Niger nannte. Und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen worden war. Und Saulus. Diese 5, von ihnen wissen wir, dass sie Propheten und Lehrer waren. Und zwar entweder das eine oder das andere oder beides. Das Wort sagt uns hier nicht, der und der ist ein Prophet und der ist ein Lehrer gewesen, und der ist beides gewesen. Das Wort lässt das offen. Sie können alle beides gewesen sein. Die einen können das eine, die anderen das andere gewesen sein. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass es in dieser Gemeinde in Antiochia Propheten und Lehrer gab und dass Paulus, der damals noch Saulus hieß zu diesem Zeitpunkt, entweder Prophet oder Lehrer oder beides war. Bevor er Apostel wurde, hat er das Wort gelehrt. 1. Timotheus 2, Vers 7. Hier redet Paulus jetzt aus einer anderen Warte. Hier redet er, nachdem er schon lange im apostolischen Dienst steht und schon viele Gemeinden gegründet hat. Hier schreibt er an seinen Schützling Timotheus, einen jungen Pastor, der die Gemeindearbeit in Ephesus übernommen hatte. 1. Timotheus 2, Vers 7. Dafür bin ich eingesetzt worden, als Herold oder anders gesagt als Kerux, als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Hier sehen wir eine Dimension des Amtes des Lehrers, die über das die Dimension eines Sonntagsschullehrers hinausgeht. Und zwar sagt Paulus hier eigentlich nichts anderes, als dass er in seiner Person ein Lehrer der Nationen ist. Ein Lehrer der Nationen. Ganze Nationen sind darauf angewiesen, dass Paulus sie lehrt, sagt er hier. Können wir das nachvollziehen? Können wir das verifizieren? Ja. Halleluja! Wenn wir die Briefe von Paulus nicht hätten, dann wären Nationen in der Dunkelheit geblieben. Dann wären ganze Nationen in der Finsternis geblieben. Dieser Mann war ein Lehrer der Nationen. Und zwar in folgenden zwei Fächern. Im Fach Glauben und im Fach Wahrheit. Ja, das sagt Paulus hier, dass er ein Lehrer der Nationen war. In Glauben und Wahrheit. Und was bedeutet das? Dass er im Glauben gelehrt hat und in Wahrheit gelehrt hat, ja auch. Aber er hat insbesondere die Nationen Glauben gelehrt und er hat die Nationen Wahrheit gelehrt. Was Wahrheit ist in Christus, hat er die Nationen gelehrt. Halleluja, bist du dankbar dafür, dass er dieses Amt des Lehrers innehatte? Er war nicht nur ein Apostel, er war auch ein Lehrer der Nationen. Ganze Nationen haben ihm ihr Licht zu verdanken. Gibt es das heute noch? Ja, das gibt es auch heute noch. Es gibt auch heute Lehrer, die über ganze Nationen gesetzt sind, um sie zu lehren. Ich glaube, dass Reinhard Bonnke nicht nur ein Evangelist oder ein Apostel ist für Afrika, für den schwarzen Kontinent, sondern auch ein Lehrer für diesen Kontinent. Er ist ein Lehrer der Nationen. Das ist eine Dimension von Dienst, in die man mit der Zeit hineinwachsen kann, so der Herr will, so der Herr es gesetzt hat. Das ist nicht etwas, das man sich selbst nehmen kann. Ja, weißt du, oh Herr, ja, Lehrer, okay, ich werde schon Lehrer, aber dann bitte gerade über die Nation. Das ist reine Anmaßung. Ich bin überzeugt davon, dass jeder, der in irgendeinem Amt des fünffältigen Dienstes steht, in diesem Amt ganz unten anfängt. Sei er Apostel, Prophet, Evangelist, Lehrer, was auch immer er sein mag, er fängt ganz unten an. Du fängst immer mit einer ganz kleinen Gruppe an. Und du kommst immer auch an den Punkt, wo du dich fragst, Herr, wann wird es endlich mehr? Diese Punkte, diese Erfahrungen müssen auch sein. Das gehört irgendwie einfach auch dazu. Hebräer 5, Vers 12. Hebräer 5, Vers 12, eine weitere Stelle, wo das Wort Lehrer vorkommt. Im Neuen Testament. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Eine scharfe Ermahnung kommt hier vom Schreiber an die Hebräer. Er sagt, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet. Nun, bedeutet das, dass sämtliche seiner Leser der Zeit nach im Amt des Lehrers hätten stehen können? Nein, ich glaube, dass wir hier etwas anderes sehen. Nämlich, dass jeder Gläubige ein Stück weit dazu berufen ist, zu lehren. Jeder Gläubige, von jedem Gläubigen, kann man es erwarten, dass er mit der Zeit fähig ist, andere zu lehren. Das ist es, was er hier sagt. Denn während ihr, wer ist ihr, alle Leser dieses Briefes, der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Das ist eine der Lieblingsschriftstellen von E.W. Kenyon. Die bringt er immer wieder und beschreibt damit oder sagt eigentlich, das ist der Zustand des Leibes Christi heute. Und leider hat er recht. Über weite Strecken hat er recht. Man könnte zu vielen Gläubigen heute sagen, hey, du sollst der Zeit nach, sollst du schon lange Lehrer sein. Sollst du schon lange in der Lage sein, andere zu lehren. Und doch hast du es wieder nötig, dass man dir wieder das kleine ABC oder das kleine Einmaleins, besser gesagt, beibringt. Lassen wir uns ermahnen, lassen wir uns ermutigen und auffordern, Lehrer zu werden, Halleluja, in diesem allgemeinsten Sinn des Wortes. Weißt du, da kannst du ein bisschen Ehrgeiz entwickeln. Du solltest in der Lage sein, andere zu lehren, wenn du 5, 6, 7, 8, 10 Jahre gläubig bist. Du solltest in der Lage sein, andere zu belehren, anderen das weiterzugeben, was du selbst erfahren hast mit dem Herrn. Vielleicht auf einer ganz einfachen Ebene, von Mann zu Mann, von Frau zu Frau. Das heißt nicht, dass du einen Lehrdienst haben wirst, denn in der nächsten Stelle, die wir anschauen, Jakobus 3, Vers 1, sagt Jakobus genau das Gegenteil scheinbar und sagt, werdet nicht viele Lehrer. Siehst du, wenn du diese Dinge nicht richtig verstehst hier, wenn du Hebräer 5, Vers 12 und Jakobus 3, Vers 1 versuchst, auf derselben Ebene zu verstehen, dann kommst du durcheinander. Jetzt hätte er doch gerade gesagt, ihr alle solltet Lehrer sein der Zeit nach. Und Jakobus kommt und sagt, werdet nicht viele Lehrer. Bin ich hin und her gerissen, Herr. Soll ich jetzt Lehrer sein oder soll ich nicht Lehrer werden? Aber Jakobus wiederum redet vom Amt des Lehrers, während der Schreiber an die Hebräer hier von der allgemeinsten Ebene des Lehrens geredet hat. Sagt Jakobus, nicht viele von euch, meine Brüder, sollten das Amt des Lehrers anstreben. Nun, warum sagt er das? Auch das müssen wir wiederum im Zusammenhang verstehen. Ist das ein absolut allgemeingültiges Wort, das zu jeder Zeit gilt? Nein, sondern es gilt insbesondere vor dem historischen Hintergrund, vor dem Jakobus dies schrieb. Er schrieb dies nämlich an eine Gemeinde in der Zerstreuung, die jahrelang überhaupt keine Lehrer gehabt hatte. Und wo jetzt eine neue Generation an Leuten herangewachsen war, wo auf einmal alle meinten, sie seien Lehrer. Wo auf einmal alle meinten, sie müssten lehren, und zwar von der Kanzel aus. Sie müssten lehren und alle müssten ihnen zuhören. Das war geschehen und davor warnt Jakobus. Es ist etwas anderes, ob du in einem Gespräch unter vier Augen etwas Falsches sagst oder ob du von der Kanzel aus etwas Falsches sagst. Und gleich danach sagt Jakobus etwas Verwunderliches oder etwas Erstaunliches. Und zwar sagt er hier in Vers 2, denn im Ganzen gesehen straucheln wir alle in mancherlei Hinsicht. Ich weiß, andere Übersetzungen übersetzen das zum Teil sehr unterschiedlich oder ergeben so fast das Bild, dass ein Lehrer dauernd Fehler macht, dauernd falsche Aussagen macht. Aber eigentlich sagt Jakobus, denn im Ganzen gesehen, wenn man es absolut sieht, dann straucheln wir alle in mancherlei Hinsicht. Also mit anderen Worten, kein Lehrer, den du haben kannst, wird immer absolut geradlinig die hundertprozentige Wahrheit lehren. Das gibt's nicht. Das ist, wie soll ich sagen, das ist etwas, womit wir uns abfinden müssen. Und weißt du, für wen das am schwierigsten ist? Für die Lehrer selbst. Denn du hast eigentlich immer den Anspruch, wenn ich hier stehe, dann habe ich immer den Anspruch, kein falsches Wort zu sagen. Aber ich weiß, dass ich viele, viele, viele Male schon Dinge gesagt habe, die nicht hundertprozentig der Wahrheit entsprechen. Ich muss euch leider enttäuschen. Aber ich bestätige damit nur das, was das Wort sagt. Niemand ist vollkommen. Wir alle fehlen in mancherlei Hinsicht. Und wenn du jemals in die Gelegenheit oder in die Lage kommst, selber zu lehren, wirst du merken, wie schwer es ist, sich an das zu halten, was man tatsächlich weiß, dass es wahr ist. Die Versuchung, manchmal ein bisschen über das hinauszugehen, was man tatsächlich weiß, ist sehr groß. Diese Versuchung ist einfach da. Und wir sind alle nur Menschen. Und wenn du ein guter Zuhörer bist, dann wirst du es auch verstehen, diese Dinge richtig zu filtern. Und für den äußersten Fall hast du 1. Johannes 2, 27. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr bedürft nicht, dass euch jemand belehre, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist, Und wie sie euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm bleiben. Also mit anderen Worten, die Salbung lehrt dich. Und sie lehrt dich auch und bestätigt dir, was von dem, was jemand gesagt hat, wahr ist und was vielleicht ein bisschen übertrieben war oder was man vielleicht am besten wieder vergisst. Und das passiert auf den höchsten Ebenen. Ich saß auch schon an Konferenzen, wo große, namhafte Männer Gottes geredet haben. Und ich dachte bei mir, okay, 90% kann ich nehmen, 10% waren ein bisschen an der Grenze. Passiert. Jakobus hat es gesagt. Nun, lasst mich hier noch zwei Verse vorlesen. Zwei Verse, ganz kurz. 1. Timotheus 4, Vers 13. Habe Acht auf die Lehre, heißt hier Römisch 3. 1. Timotheus 4, Vers 13. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Paulus weist hier seinen Schützling Timotheus an, worauf zu achten, auf das Vorlesen, das Ermahnen, auf das Lehren. Kapitel 4, Vers 16, 1. Timotheus, habe Acht auf dich selbst und gleich danach auf die Lehre. Habe Acht auf die Lehre, beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Du wirst dich selbst erretten und die, die dich hören. Erretten, hier ist das griechische Wort sozo. Und es bedeutet erretten, aber in einem sehr weiten Sinn, es kann auch bedeuten bewahren. Du wirst dich selbst bewahren und wirst die bewahren, die dich hören. Viele Desaster, die man im Leben erfahren kann, sind absolut vermeidbar, wenn man früh genug die richtige Lehre hört. Und es gibt hier viele weitere Stellen noch, wo Paulus, Timotheus oder Titus auffordert, die gesunde Lehre festzuhalten, die gesunden Worte festzuhalten, in der Lehre zu bleiben, nicht aufzuhören zu lehren. Das, was sie gehört haben, anderen anzuvertrauen, die in der Lage sind, auch andere zu lehren, etc., etc. Man könnte sich wundern, wie manche Leute darauf kommen, dass Lehre nicht wichtig ist. Oder dass das Amt des Lehrers nicht wichtig ist, in Kombination mit den anderen Gaben des fünffältigen Dienstes. Diese Ämter sind wichtig. Jesus hat einen hohen Preis bezahlt dafür, dass diese Ämter im Leib Christi gegeben werden konnten. Du erinnerst dich in Epheser 4, was es heißt. Er, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel. Er hat den Menschen Gaben gegeben. Er hat die Gefangenschaft gefangen genommen und hat den Menschen Gaben gegeben. Er war es, der sowohl die Apostel, als auch die Propheten, als auch die Evangelisten, als auch die Hirten und die Lehrer gegeben hat zur Auferbauung, zur Ausrüstung, zur Wiedereinrenkung der Heiligen. Preis dem Herrn. Halleluja. Lasst uns aufstehen zusammen. Ich glaube, wir sollten noch etwas tun zum Abschluss dieser Serie. Und zwar sollten wir eine kurze Zeit im Geist in die Fürbitte gehen, sozusagen, und dafür beten und darum ringen, dass Gott den fünffältigen Dienst aufrichtet, hier in dieser Gemeinde, in dieser Stadt, im Leib Christi, in diesem Land. Denn vieles in der Zukunft des Leibes Christi, vieles ist abhängig davon, dass der fünffältige Dienst richtig funktioniert, dass die richtigen Leute in den richtigen Positionen sind, dass die richtigen Dinge gelehrt werden durch diesen fünffältigen Dienst. Vieles davon ist abhängig von diesen Zusammenhängen. Lasst uns beten, eine Zeit lang im Geist, zum Herrn rufen. Lass es dir ein Anliegen werden. Vielleicht hast du noch gar nichts damit zu tun, denkst, oh, fünffältiger Dienst, ist mir alles ein bisschen zu hoch. Dann bitte darum und bete darum, dass der Herr dir Offenbarung gibt und dass er die richtigen Leute in deine Nähe bringt, dass er dich mit den richtigen Leuten in Kontakt bringt, die für dich Apostel, Evangelisten, Propheten und so weiter sein können.